guten Morgen auch von mir. Wir haben vor zwei Wochen uns beim Neujahrsgottesdienst mit der Jahreslosung beschäftigt. Wer da war, weiß es wahrscheinlich noch, dass die Erika Genser im ersten Teil von der Predigt ihre wunderbare Grafik erklärt hat, was sie sich dabei gedacht hat und wie sie das auch betont hat, wie toll das Angebot ist, das Jesus macht, dass jeder Mensch ohne Vorbedingungen zu ihm kommen kann. Dass wir nicht erst 5.000 Euro spenden müssen oder 20 Schafe opfern oder 5 Kühe, sondern dass wir jederzeit ohne Vorbedingungen zu Jesus kommen können. Und ich habe dann im zweiten Teil gefragt, was können wir dazu beitragen, dass dieses Angebot auch tatsächlich angenommen wird. Das beste Angebot von Jesus nützt ja nichts, wenn sie sich nicht aufmachen, wenn sie nicht zu ihm kommen. Und ich habe dann so als eine Möglichkeit, sich bewusst zu machen, welche Schritte Menschen tun auf dem Weg zu Jesus, habe ich die sogenannte Engel-Skala, benannt nach dem amerikanischen Theologieprofessor Engel, habe ich ein bisschen erklärt, und ich habe es vor ein paar Jahren mal umgestaltet in Schritte auf dem Weg zu Jesus, weil Skala hört sich für deutsche Ohren dann oft ein bisschen seltsam an. Schritte auf dem Weg zu Jesus, welche Schritte machen Menschen auf dem Weg zu Jesus? Wer da noch ein bisschen drüber nachdenken will, sich damit beschäftigen will, das war vor einigen Jahren auch im EC mal ein großes Thema, habe ich mal sagen lassen. Er kann gerne einen Artikel mitnehmen von mir, den ich mal geschrieben habe für eine christliche Zeitschrift vor ein paar Jahren. Diese Engelskala oder Schritte auf dem Weg zu Jesus, die hilft uns zu verstehen, welche Schritte legen Menschen innerlich zurück auf dem Weg in ein Leben mit Jesus. Welche Schritte gehen Menschen, bis sie am Kreuz sind und verstehen und erkennen, warum Jesus gestorben ist für uns Menschen? Welche inneren Fragen, Grenzen, Hemmschwellen müssen Menschen überwinden, um in ein Leben mit Jesus einzutreten? Und die nächsten Wochen würde ich gerne mit euch zusammen ein paar Menschen aus dem Johannesevangelium anschauen und schauen, wie sie zu Jesus gekommen sind. Welche Schritte für sie dabei entscheidend waren. Einer der Schritte oder ein Standpunkt oder ein Status, wie man es heutzutage so schön sagt in der Handyzeit, einen Status, den Menschen haben, ist Rechnen mit einem höheren Wesen. Das drückt sich dann in Aussagen aus, irgendwer, irgendwas muss doch dahinter stecken, das kann doch nicht alles durch Zufall entstanden sein. Ein Nachbar hat mir mal gesagt, hier von uns, irgendwas wird sich der da oben in Anführungszeichen gedacht haben. Gibt es Gott? Wenn ja, wie ist Gott? Welche Religion ist die richtige? Gibt es überhaupt einen persönlichen Gott? Sind wir nur auf dieser Schiene unterwegs, weil wir das vom Elternhaus so gelernt haben? Ist es nur ein Gottesprinzip oder irgendein anonymes, höheres Wesen, an das Menschen in ihrer Fantasie denken? Das sind Fragen, die immer wieder gestellt werden, auch in Umfragen, besonders vor großen christlichen Festen, weil irgendeine Zeitschrift oder irgendein Institut dann so eine Umfrage in Auftrag gibt. Und wenn man diese Umfragen vergleicht, so tendenziell vergleicht, über die Jahrzehnte, dann ist die Tendenz eindeutig fallend in Deutschland. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren es noch 90% der Westdeutschen, die an Gott glaubten. 2015 zum Beispiel waren es noch 62% in Westdeutschland und 28% in Ostdeutschland. Und innerhalb dieser Gottgläubigen, wenn man das mal so nennt, nimmt die Gruppe derer, die an den persönlichen Gott glauben, immer weiter ab. Immer mehr verstehen auf der anderen Seite einfach unter diesem Gott ein Gottesprinzip oder irgendein höheres Wesen, aber nicht ein persönliches Gegenüber. Und das spiegelt auch die Kirchenmitgliedschaft natürlich wider. 96% der Deutschen, der Westdeutschen, waren nach dem Zweiten Weltkrieg noch Mitglied in einer Kirche. Aktuell sind es 66% in Deutschland-West und um die 15 oder 16% in Deutschland-Ost. Und in diesem Jahr haben wir das historische Ereignis, dass die Kirchenmitgliedschaft in Deutschland zum ersten Mal in Gesamtdeutschland unter 50% fällt. Und das wird ein entscheidendes, einschneidendes Ereignis sein, weil es so selbst wenn wir die Freikirchen dazu rechnen, dann wird sich dieser Trend, dass weniger als 50% der deutschen Kirchenmitglieder sind, auch nur noch ein, zwei oder drei Jahre aufschieben lassen. Rechnen mit einem höheren Wesen oder auch ein verschwommenes Bild vom christlichen Glauben, das war der nächste Schritt, was wir vor zwei Wochen angeschaut haben. Wie machen Menschen, die in diesem Status sind, wie machen Menschen da den nächsten Schritt? Vielleicht ist eine Begebenheit, die über die Johannes in seinem Evangelium berichtet, eine Hilfe, die wir unser Leben auf unsere Gesellschaft übertragen können. Steht ganz am Anfang des Johannesevangeliums, und das Johannesevangelium ist ja dieses Jahr das Jahresevangelium, sprich wer die ökumenische Bibel lesen, die Tageslese nutzt, der wird in diesem Jahr im Johannesevangelium lesen. Eine Begebenheit aus dem Anfang des Johannesevangeliums, die lese ich uns mal vor, teilweise ein paar Verse habe ich dann auch an die Wand, werde ich dann auch an die Wand werfen. Am nächsten Tag stand Johannes abermals da und zwei seiner Jünger, also Johannes der Täufer. Und als er Jesus vorübergehen sah, sprach er, siehe, das ist das Lamm Gottes. Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen, was sucht ihr? Sie aber sprachen zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo wirst du bleiben? Er sprach zu ihnen, kommt und seht. Sie kamen und sahen es und blieben diesen Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Einer von den Zweien, die Johannes gehört hatten und Jesus nachgefolgt waren, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Der findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Das heißt übersetzt der Gesalbte. Und er führte ihn zu Jesus. Als Jesus ihn sah, sprach er, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen, das heißt übersetzt Fels. Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa ziehen und findet Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus war aber aus Bethsaida, der Stadt des Andreas und des Petrus. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Jesus sah Nathanael kommen und sagte zu ihm, siehe, ein rechter Israelit, in dem kein Falsch ist. Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, habe ich dich gesehen. Nathanael antwortete ihm, Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Jesus beruft seine ersten Jünger. Das heißt, er fordert Menschen auf, mit ihm zu leben. Komm, folge mir nach. Andreas, Simon, der spätere Petrus und Philippus reagieren auf diesen Ruf von Jesus. Und bei Philippus geschieht dann was ziemlich Eindrückliches. Er lernt Jesus kennen, ist total begeistert darüber, so begeistert, dass er gleich anderen von Jesus erzählt. Und das hat sich über die Jahrhunderte nicht verändert. Vielleicht haben wir das auch selber mal so erlebt, dass frische Erfahrungen mit Jesus oder Ersterfahrungen mit Jesus, wie bei Philippus, dass das einfach das freisetzt, dass man mit anderen über den Glauben reden will. Als ich meine Ur-Jesus-Begegnung hatte, die mich dazu gebracht hat, ein Leben mit ihm zu beginnen, da hatte ich danach zwei Bedürfnisse. Ich hatte das Bedürfnis zu beten mit Jesus allein und mit anderen zusammen. Und ich habe nach Möglichkeiten gesucht, anderen von Jesus zu erzählen. Ich bin jetzt nicht so der gesprächige Typ, die Adelheid wird das bestätigen. Aber ich habe trotzdem nach Möglichkeiten gesucht, anderen von Jesus zu erzählen, Zeuge Jesus zu sein. Für mich war das dann lange Zeit einfach eine gute Gelegenheit, einen eindeutig christlichen Aufkleber aufs Auto zu machen, nicht nur ein Fisch, sondern noch ein bisschen mehr. Das hat auch mal dazu geführt, dass uns denn jemand abgekratzt hat. Aber das war halt so meine Möglichkeit, oder ein christliches T-Shirt anzuziehen, um einfach zu bezeugen, ich gehöre zu Jesus. Nach und nach habe ich dann auch gelernt, über Glauben zu reden. Aber ich glaube, da liegt letztendlich ein Geheimnis drin. Auch ein Geheimnis, warum manche Gemeinden wachsen und andere nicht. Wenn in Gemeinden Menschen zum Glauben kommen, dann ist es für sie ganz normal, so zu reagieren wie der Philippus. Und zu anderen zu gehen und zu sagen, komm und sieh. Jesus sagt es an anderer Stelle mal, wem das Herz voll ist, dem geht der Mund über. Und so war es für Philippus auch ein ganz natürliches, ganz organisches Bedürfnis, seinem Freund Nathanael von Jesus zu erzählen. Der Nathanael bleibt aber erstmal ganz cool. Der lässt Philippus so richtig auflaufen. Der lässt seine Begeisterung, die Philippus ausdrückt, so richtig abtropfen. Was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Eine Antwort voller Vorurteile. Auch Menschen in unserer Gesellschaft sind voller Vorurteile. Christsein, das ist doch eine Erfindung der Menschen. Paulus war doch nur von seinem persönlichen Ehrgeiz getrieben. Er wollte als Religionsstifter in die Geschichte eingehen. Kaiser Konstantin, der hat doch nur einen Zusammenhalt gesucht für das auseinanderbrechende Römische Reich. Und darum hat er das Christentum zur Staatsreligion gemacht. Ohne ihn wäre doch der christliche Glaube schon lange verschwunden aus dieser Welt. Christen sind doch hoffnungslos altmodisch, die Bibel ist voller Legenden und Märchen. Jede Menge Vorurteile sind in unserer Gesellschaft unterwegs. Was kann der christliche Glaube Wahres beinhalten, fragen sich manche Menschen. Was kann aus dem christlichen Glauben schon Gutes kommen? Hexenverbrennung im Mittelalter, Eroberung Lateinamerikas mit hunderttausendfachen Ermordungen von Indianern. Was kann aus dem christlichen Glauben schon Gutes kommen? Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Fragt Nathanael provozierend. Philippus hätte jetzt argumentieren können, diskutieren können. Das wäre auch nicht schlecht gewesen. Zumindest besser als nichts zu sagen, wieder zu gehen. Aber Philippus macht stattdessen was sehr Interessantes. Er spricht eine Einladung aus. Komm und sieh. Komm und überzeuge dich selbst. Komm und erlebe die Realität Jesu. Komm, erlebe, dass Jesus der Messias unseres Volkes ist. Und das Wunder geschieht. Nathanael lässt sich darauf ein. Er überwindet seine Vorurteile, er geht. Nathanael lässt sich auf das Experiment ein. Und auch wir können Menschen zu so einem Experiment einladen. Sie einladen, probier es doch mal aus. Probier doch mal aus, ob Jesus nicht wirklich real ist. Ich habe das vor zwei Wochen, glaube ich, schon gesagt, als die Adler und ich öfter Straßeneinsätze gemacht haben in unterschiedlichen Städten in Deutschland, da haben wir Leute oft gefragt, was müsste denn passieren, dass du an Gott glaubst? Viele haben dann gesagt, naja, wenn er mir im Traum begegnen wird. Und dann haben wir sie gefragt, dürfen wir dafür beten, dass das geschieht? Mit Menschen zu beten ist unheimlich wichtig, weil sich Gott oft dadurch auch erweist als Realität. Wir sollten nicht nur für Menschen beten, sondern mit Menschen beten, weil in diesem Gebet mit Menschen sich Gott oft erweist. Und dann haben uns oft Menschen mit Tränen in den Augen gesagt, das war jetzt das erste Mal seit 20, 30, 40 Jahren, dass jemand mit mir gebetet hat. Das letzte war meine Oma als Kind. Also mit Menschen zu beten ist unheimlich wichtig. Nathanael lässt sich auf dieses Experiment ein. Philippus bringt ihn zu Jesus und Jesus spricht ihn prophetisch an auf sein Sitzen unter diesem Feigenbaum. Eine Sache, von der niemand wissen konnte. Und das überzeugt Nathanael. Vielleicht saß er tatsächlich so heimlich unter einem Feigenbaum, da hängen oft die Äste bis zum Boden runter, was auch immer, auf jeden Fall hat ihn das überzeugt, an diesem Jesus ist was dran. Er sagt mir Sachen, was niemand wissen kann. Und dieses prophetische Reden von Jesus macht ihn vom Vorurteil beladenen Zyniker und Skeptiker zum überzeugten Jesus-Anhänger. Warum? einfach, weil Nathanael eine persönliche Begegnung mit Jesus hatte. Und diese persönliche Begegnung, die zerstörte alle Vorurteile. Nathanael erkennt durch die Begegnung mit Jesus, dass Jesus tatsächlich Gottes Sohn ist. Wenn wir in diesem Bild der Engelskala bleiben, dann nimmt quasi Nathanael gleich mal mehrere Schritte. Er startet durch bis hin zum persönlichen Betroffensein. Das Kreuz gab es ja da noch nicht, weil Jesus noch nicht gestorben ist, aber er erkennt Jesus als den Messias, als den Christus. Ich glaube, dass wir seit einigen Jahren in der Zeit leben, wo Jesus durch dieses Komm und Sie auch immer wieder Menschen begegnet und überzeugt. Es war nicht immer so in der Geschichte unserer Gesellschaft. In den 60er, 70er, vielleicht bis Mitte der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts, da ging es in unserer Gesellschaft eher um das intellektuelle Auseinandersetzen im Christentum, um das verstandesmäßige Argumentieren des rund um den christlichen Glauben. Das ist ja heute unwichtig, aber seit dem Ende der 80er Jahre, da hat sich eine zweite Säule der Gotteserkenntnis aufgebaut, eben das Komm und Sieh, komm und erlebe die Realität von Jesus. Was hat sich da verändert in den 80er Jahren? Menschen wurden neu offen für religiöse Erfahrungen, für übernatürliche Erfahrungen. Nicht immer für christliche Erfahrungen, manchmal auch von der Gegenseite. Aber es hat sich was verändert. Es hängt zusammen mit der zunehmenden Bedeutung des Gefühls in unserer Gesellschaft, auch mit der Entstehung der esoterischen Bewegung in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts. Und dadurch ist eine gewisse Offenheit für Übernatürliches entstanden. Das Übernatürliche wurde ein bisschen normal in unserer Gesellschaft. Bis in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts war unsere Gesellschaft fast nur verstandesmäßig. Und dann kamen Dinge wie Pendeln, Bachblütentherapie oder ähnliche seltsame Praktiken. Das war bis dahin nur eine kleine Minderheitenoption. Die Mehrheit der Deutschen hielt das alles für Hokuspokus, weg mit diesem Quatsch. Aber dann hat sich was verändert. Menschen lebten das plötzlich nicht mehr ab mit dem Argument, das ist okkult, so wie wir es vielleicht tun würden, sondern sie haben sich plötzlich dafür geöffnet. Übernatürliche Sachen wurden plötzlich in Esoterik boomt, bis hin zum Astro-Kanal im Fernsehen oder irgendwelchen Angeboten auf YouTube, wo esoterisches Gedankengut und die Menschen gebracht wird. Es ist zum einen natürlich eine gefährliche Entwicklung, weil Mr. S. dadurch neue Landebahnen bekommt. Aber das Schöne auf der anderen Seite ist, dass Gott schon längere Zeit vorgesorgt hat, indem er seit Beginn des letzten Jahrhunderts seinen Heiligen Geist neu auf dieser Welt wirken lässt. Und das Interessante ist ja, wenn man diese Entwicklung im Hinblick auf den Wahrheitsbegriff der Bibel betrachtet, dann finden wir im biblischen Verständnis von Wahrheit den Schlüssel für Menschen, die irgendeine diffuse Vorstellung von einem höheren Wesen haben. Der biblische Wahrheitsbegriff, der hat zwei Dimensionen. Beides gehört zusammen, so wie zwei Seiten einer Medaille. Wahrheit ist etwas, das verstanden werden muss, und Wahrheit ist etwas, das erfahren werden muss. Es geht um Kopf und Herz. Im christlichen Glauben verstehen ist die eine Seite, und das Wirken des Heiligen Geistes im Herzen erleben, das ist die andere Seite der Medaille, die Christsein heißt. Und beides gehört zusammen. Diejenigen, die den Alpha-Kurs besucht haben, denen kommt es vielleicht bekannt vor, das ist auch mal ein Thema im Alpha-Kurs natürlich. Und es ist auch das Erfolgsgeheimnis des Alpha-Kurses weltweit, weil beides zusammenkommt. Viele andere Glaubenskurse, die spielen sich nur hier oben ab. Und beim Alpha-Kurs geht es um beides, um Kopf und um Herz. Verstandesmäßig den Glauben zu durchdringen und im Herzen den Heiligen Geist erleben. Was heißt das für uns? Ich glaube, die entscheidende Frage in unserer Zeit ist, wohin können wir Menschen einladen, damit sie das erleben, was Nathanael erlebt hat. Wie können wir Menschen dazu bringen, das zu erleben, was Nathanael erlebt hat, sie in die Gegenwart Gottes zu bringen. Und wo können Menschen, die Vorurteile gegenüber Jesus und dem christlichen Glauben haben, können diese durch den persönlichen Kontakt mit uns oder mit Jesus überwinden? Wo können sie Vorteile, die sie vielleicht auch gegen uns als süddeutsche Gemeinschaft haben, wo können sie die überwinden? Gibt es solche Orte hier in Geildorf? Gibt es Orte in Geildorf, an denen Menschen Jesus begegnen können? Das Hoffnungsfest war so ein Ort, zumindest für einige Menschen. Und bei der Reflexion im Dreigerkreis haben wir uns überlegt, ob wir von Gott einen Auftrag empfinden, diese Marke Hoffnungsfest weiterzupflegen, weiter über gemeindliche Veranstaltungen unter diesem Namen Hoffnungsfest durchzuführen. Und wir haben dazu ein Ja gefunden, nicht zuletzt ein nicht ganz kleiner Überschuss, finanzieller Überschuss hat uns dann nochmal motiviert. Gott redet ja oft auch durch Geld. Wir wollen weitere Hoffnungsfeste anbieten. Hoffnungsfeste, bei denen auch Skeptiker oder Zyniker, ähnliche Menschen wie Nathanael, ihre Vorurteile gegen den christlichen Glauben überwinden können. Und im Idealfall sogar eine Jesus-Begegnung haben. Wir wollen weitere Hoffnungsfeste machen, in anderer Form, aber unter gleichem Namen. Warum? Weil Menschen eine Hoffnung brauchen. Natürlich in unserer Zeit der Corona-Pandemie, was immer dieses Jahr bringt oder die nächsten Jahre bringen. Menschen brauchen Hoffnung für ihr Leben. Und sie brauchen Orte, wo sie Erfahrungen mit Jesus machen können. Aber auch für uns als süddeutsche Gemeinschaft ist es die Frage, ob bei uns es so einen Ort gibt, das Kommen und Sie. Einen, mehrere Orte, wo Jesus Menschen begegnet, oder an denen sie ihre Vorurteile gegenüber dem christlichen Glauben überwinden können. Vielleicht ist die Waldweihnacht in Zukunft so ein Ort, wo Menschen Vorurteile gegen den christlichen Glauben überwinden können. Und wenn wir solche Orte haben, an die wir Menschen einladen können, trauen wir uns dann auch zu sagen, komm und sieh, so wie es Philippus gesagt hat, komm und sieh. Es sind viele Fragen, die wir uns stellen sollten, wenn wir das lesen, diese Geschichte von Nathanael, von Philippus. Weil eins ist auf jeden Fall klar, wir sind als Gemeinde nicht zum Selbstzweck auf dieser Welt. Es geht nicht nur darum, dass wir zum Glauben gefunden haben und unsere Kinder und unsere Enkel zum Glauben finden. Es geht um alle Menschen. Der letzte Auftrag von Jesus war, wir wissen das ja, ihn zu bezeugen, dass er Realität ist. Menschen aufzufordern, komm und sieh. Und Paulus schreibt, Gott will, und da ist der Wille Gottes relativ einfach zu erfahren, Gott will, dass alle Menschen die Wahrheit erkennen. Alle, nicht nur wir, oder unsere Kinder, oder unsere Eltern. Und es gibt ja nichts Aufregenderes, finde ich, im Leben, als an diesem Auftrag von Jesus mitzuarbeiten. Der lebendige, vollkommene Gott lässt uns unvollkommene Menschen an seinem Plan mitmachen. Das ist eigentlich unvorstellbar. Unvorstellbar, dass Gott uns das zutraut. Aber auf der anderen Seite wissen wir natürlich auch, dass es nicht einfach ist. Wir wissen das, wir erleben das immer wieder. Aber trotzdem ist es in unserem Land immer noch mit weniger Schwierigkeiten verbunden, als es viele Glaubensgeschwister weltweit in ihren Ländern ist. In Ländern, in denen ist es ganz einfach. Boden ist ein Hoffnungsfest zu machen. In Ländern, wo ein Religionswechsel mit der Todesstrafe bedroht wird. Es ist bei uns immer noch relativ einfach. Und nach diesem Messias-Bekenntnis des Nathanael, da entdecken wir was ganz Interessantes. Jesus erklärt den beiden, nämlich Philippus und Nathanael, die dabei sind, ich sage euch die Wahrheit. Ihr werdet den Himmel offen und die Engel Gottes hinauf und herabsteigen sehen zwischen Gott und den Menschen. Was meint Jesus damit? Jesus verspricht seinen Jüngern und in dieser Linie auch uns als seine Gemeinde, dass er übernatürliche Gottesbegegnungen ermöglichen wird. Jesus ist bereit, den Himmel zu öffnen, Gottesbegegnungen zu ermöglichen. Jesus ist bereit, sich zu diesem Komm und Sie zu stellen, Menschen zu begegnen, die wir zu ihm bringen. Er Er ist bereit, Menschen übernatürlich zu begegnen durch Engel, durch den Heiligen Geist, durch Offenbarung seiner selbst, durch übernatürliche Erkenntnis und Verständnis, wenn Sie in der Bibel lesen. Nehmen wir Jesus doch beim Wort. Nehmen wir Jesus beim Wort und schaffen Orte, an denen Menschen Jesus vom Verstand her erkennen können und vom Herzen her erleben können. Und beten wir dafür,